Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Ja, herzlich willkommen hier am blauen Sofa. Und da geht es jetzt weiter mit einem echten Klassiker, kennen Sie alle, Bertolt Brecht. Einer der erfolgreichsten deutschen Dramatiker, großer Theaterrevolutionär, ein Mann, der immer wieder polarisiert hat, sowohl wegen seiner politischen Haltung als auch als notorischer Frauenheld. 63 Jahre ist er jetzt tot und was bleibt von diesem Leben, von diesem Werk? Und was kann uns ein Brecht heute noch sagen? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Heinrich Brilleur, dem Filmemacher, der sich tatsächlich 9 Jahre lang auf Spurensuche gemacht hat. Herzlich willkommen hier bei uns.
Hallo, danke.
Herr Brilleur, Sie haben nach Ihren großen Recherchen zur Familie Mann, zu Albert Speer, nun also den Brecht sich vorgeknüpft. Es gibt eine Doku-Fiktion, die auf der Berlinale Premiere hatte, jetzt das dazugehörige Buch. Und man merkt, es ist so eine ganz persönliche Spurensuche. Was hat Sie gepackt an Brecht? Wann ging das los?
Naja, der hat sich schon sehr früh in mein Leben eingeschlichen. Wer selber mal in den 50er Jahren in einem katholischen Internat festgeschraubte Zeit, 9 Jahre ausgehalten hat und dann kommt in der Oberstufe plötzlich so ein Buch von Brecht mit so bösen Sätzen über eine Frau, die sich als Hure verdingt, um auf den Schiffen ins Heilige Land zu kommen mit den Soldaten. Also das waren die ersten Schnitte in den Himmel, es gibt keine Wiederkehr, lass dich nicht verführen, und wir beteten das Glaubensbekenntnis jeden Tag und das ging auf der Universität weiter. Ich habe dann als Assistent von Peymann, vierter Assistent, Antigone von Brecht gemacht mit ihm, 62, 63. Und dann haben wir weiter dafür gesorgt, dass Brecht auf der Universität überhaupt vorkam in Hamburg in den 60er Jahren. Da hatte man alles Mögliche, Hebbel, Kleist, aber Brecht nicht. Und dann haben wir in den 68ern gesorgt, jetzt eine Vorlesung und eine Übung über Brecht. So bin ich hier mal näher rangekommen und dann in den 70er Jahren, 77, wusste ich, dass in Augsburg die erste Liebe von Brecht, die Mutter seines Sohnes Frank, noch lebt. Frank, der übrigens in der Uniform mit dem Hakenkreuz, Brechts Sohn von Moskau, in einem Kino von Partisanen in die Luft gesprengt wurde. Diese Frau lebte und viele Schüler noch. Und da bin ich 77 nach Augsburg und habe einen großen Film gemacht. Und alle diese Stimmen und Personen noch mal festgehalten, wie ihnen der junge Brecht begegnet ist. Da wurden Sachen... Paula Bannholzer war dabei. Sie werden Sie heute Abend sehen. Der Film läuft ja heute Abend in Arte. Aber auch die Mitschüler, die sagten, ja, der hat sich in die Nische unter Schiller gestellt und sich fotografieren lassen mit seinen 17 Jahren. Ich komme gleich nach Goethe. Ich bin das letzte Genie der deutschen Sprache. Und haben Sie das geglaubt? Habe ich Sie gefragt. Ja, sicher, das haben wir geglaubt. Der muss mit einer unglaublichen Eigensicherheit und Selbstsicherheit aufgetreten sein. Und wenn er in seinem leidenschaftlichen Krähton diese Lieder sang, hat ein Weib fette Hüften, tue ich sie ins grüne Gras, da waren die Mädchen auch ganz schön begeistert.
Sie gehen ja im Film und im Buch noch mal ganz an den Anfang seines Lebens zurück nach Augsburg, wo er groß wird in kleinbürgerlichen Verhältnissen, wo er schnell anfängt zu schreiben, wo er dann auch mit seinen Gedichten schon aneckt, einen Schulverweis riskiert auch, weil er nicht mitschreiben will, den Tod fürs Vaterland nicht besingen will.
Das ist ein besonderer Fall, ja.
Ja. Und man merkt, was Sie eben schon angedeutet haben, schon dort wollen ihn ganz viele als Freund haben. Was ist das, was die Leute so...
Was haben Sie jetzt, ja, viele?
Dort wollen ihn schon ganz viele als Freund haben, schon als jungen Mann.
Ja, er wollte
ist
viele...
Ein echter Magnet. Was ist das? Was hat die Leute so in
er wollte gestanden? Viele zum Freund haben. Ja. Er hat schon dort ein kleines Augsburger Ensemble gehabt, die alle mit ihm arbeiten mussten. Puppenspiele, als sie noch kleiner waren, dann richtige kleine Theaterstücke und in seinem Dachstübchen, wo er über den Eltern ein eigenes Reich hatte, Kral, da versammelte er dann seine von ihm faszinierten Freunde, die Clique der Verworfenen, wie er sie nannte, und las ihnen Gedichte vor. Wie ich vorhin erzählt habe, Evelyn Roh, das hat ihm ein Mitschüler gesagt, das habe er ja in einem Buch gelesen, am nächsten Tag hatte er eine Ballade. Und das hat die natürlich alle fasziniert und er wollte auch, dass sie alle Tagebuch schreiben, dass sie kreativ werden. Das war sein Wunsch auch, sie zu entwickeln.
Die Menschen produktiv machen,
ja,
schreiben sie auch, dass das ein großes Thema ist.
Das war's. Ja. Aber er war eigentlich ein kleiner, scheuer Mann mit seiner Zigarre im Mund, der nicht wagte, Mädchen anzusprechen. Und die Paula hat mir das erzählt. dass sie mal mit einem schicken Jungen zusammen war, Müller-Eisert, mit dem sie ging und rodelte. Und dann stand so ein kleiner Knilch auf der anderen Straßenseite, der machte so, holte den Müller-Eisert, der zu seiner Clique gehört, und sagte, dieses Mädchen will ich haben, die lässt du jetzt gehen. Und das hat der gemacht. Der hat diese Paula ihm vorgestellt, eine Arzttochter, und das hat das Leben von Paula Bannholzer grundsätzlich verändert. Sie hat dann, nachdem er sich in ihr Leben hineingeredet hat, durch das Reden hat sie mir erzählt, sie mochte den eigentlich gar nicht, sie hatte viel schickere Freunde. Und sie hat dann ein Kind von ihm bekommen und musste ins Allgäu weggeschoben werden. Sie sagte damals zu mir, ich war eine, die weg musste. Das war eine Schande. Und sie lebte dann im Allgäu in einem kleinen Ort Kimratshofen und er kam manchmal vorbei. Und damit hatte er die erste Frau und das erste außereheliche Kind. Und das setzt sich als Muster ja dann fort.
Sie lassen ja noch mal als Mann aufstehen, der geradezu süchtig ist nach Frauen, der eine Geliebte nach der anderen hat, oft auch gleichzeitig. Und ich finde es interessant, wie Sie im Buch und im Film dann so erzählen, wie Arbeit und Liebe bei ihm auch immer zusammengehören. Also aus Mitarbeiterin werden Geliebte, dann auch umgekehrt. Was ist es, was er da probiert hat? Und Sie lassen ja die Frauen auch sehr leuchten in Ihrem Buch. Also ist das ein Versuch, dir nochmal so ein würdiges Andenken zu verschaffen? Ja, weil sie es auch nicht leicht hatten?
Natürlich war der Mann eine Zumutung für Frauen. Denn er war sehr patriarchalisch, schon sehr früh. Er, wenn man das als Muster erzählen will, ist ein Mann, der durch die Stadt geht. Der kann überall anklopfen. Die Frauen müssen zu Hause sitzen und warten, bis es klingelt, sozusagen. Und dann war er rasend eifersüchtig. Das heißt, später in seiner Berliner Zeit saßen manchmal 2, 3 Assistentinnen, die nacheinander seine Lieben waren, neben ihm. Die eine war die Fotografin, die andere schrieb die Protokolle, die andere machte andere Arbeiten. Er wollte sie alle in sein Leben reinziehen. Und der Theo Lingen, der dann seine zweite Frau übernommen und geheiratet hat, sagte mal, er wollte auch Menschen besitzen, da ist was dran. Nicht loslassen und weiterentwickeln. Das war schon, er wollte ihnen schon was geben. Und diese Idee, von der Sie gerade gesprochen haben, Leben und Arbeit gehört zusammen. Das hat er später immer weiterentwickelt, auch im sozialistischen Sinn. Wir zwei für die dritte Sache. In der anderen Welt leben wir schon alles. Es gibt eine Szene, da hat er sich bei der Helene Weigel sozusagen ins Schlafzimmer gemogelt. Und wir hören dann morgens den Satz, der quasi ja, der Vertrag fürs Leben ist. Immer ein Geschenk, keine Tribute.
Und also Helene Weigel hat ja auch ziemlich unter ihm gelitten. Trotzdem sagt man, sie hat den Brecht überhaupt erst gemacht. Wir lesen nochmal, wie sehr sie ihm den Rücken freigehalten hat, wie er sie aber auch gedemütigt hat. Der Glaube daran, dass man wirklich diesem Genie da begegnet ist, oder ist er einfach auch ein großer Manipulator gewesen?
Ja, sicher auch Manipulator. Es gibt einen Brief, den gleichen Brief am selben Tag an 2 verschiedene Frauen geschrieben hat. Er hat auch viel gelogen. Darauf bin ich erst gekommen, als ich jetzt noch mal 8 Jahre rumging. Damals war ich so begeistert als junger Mitarbeiter 77 des Fernsehens und bin auf diese große Selbstinszenierung von Brecht doch abgefahren, nämlich der Mann im Ledermantel mit der Zigarre, mir kann keiner, der junge Mann, 2 Totenköpfe unterm Arm, die ihm Freunde stehlen mussten aus dem Beinhaus. Und dann Härte schreibt er drüber, er will sich eine harte Haut anschaffen. Darunter ein ängstliches Herz. Sehen Sie sich mal die Fotos an. Auf vielen Fotos guckt Brecht überhaupt nicht in die Kamera. Er guckt immer runter.
Er ist auch jemand, der nie viel über sich erzählt hat, der sich immer hinter Masken versteckt hat. Wie sind Sie dem dann nahe gekommen? Also die erste Befassung, der erste Film, vielleicht noch so mehr mit Bewunderung. Aber Sie sind ja jetzt zurückgekommen. Warum? Was
77 war ich ganz ahnungslos und war ganz auf die vordere Seite des Mondes fixiert, auf die Selbstinszenierung. Und der große Brecht, also da gibt es eine Szene in diesem Film, da sehen Sie, Paula Bannholzer schwimmt um einen Kahn, er liegt in der Sonne, wir hören die Stimme aus dem Tagebuch 22, ich fahre mit der Bi an den See, nehme ein Sonnenbad, dann lehre ich ihr das Schwimmen, dann immer fällt ihr Kopf ins Wasser. Dann kommt ein Schnitt und dann sitzt die alte Dame da, 77, guckt in die Kamera und sagt, der Lügner, ich konnte doch schwimmen. Und damals habe ich gedacht, wer lügt hier, sie oder er? Heute weiß ich, natürlich hat Brecht gelogen, auch wenn er im Tagebuch ich schreibt. Warum macht er das? Inszeniert er sein Leben auch im Tagebuch? Denn am Anfang hat er noch über sich gesprochen. Die späteren Tagebücher sind Arbeitsberichte. Er hat es vermieden, auf sich zu sehen. Wenn ich an den vorherigen Film über Thomas Mann denke, der ganz andere Entwurf eines Autors. Thomas Mann geht zu sich und schreibt nur von sich selber. Und der Max Frisch hat mir mal bei einem Besuch gesagt, wenn Sie erfolgreich sein wollen, wissen Sie, gucken Sie nicht links und rechts, was in Zeitungen steht. Das ist morgen weg. Gehen Sie bei sich selber in die Tiefe, dann finden Sie was Allgemeines. Zu mir kommen die Leute, sagte er, lesen meine Romane, sagen, Frisch, das ist ja genau wie in meiner Ehe, woher wissen Sie das? Und er hat nur über sich gesprochen. Und Brecht hat eben über sich nicht gesprochen. Er wollte sich nicht ansehen. Ich glaube, er wollte sich auch nicht kennenlernen. Es gibt manchmal so Sätze, ich schaue in den Spiegel, sehe mein idiotisches Gesicht. Er fand, er hätte ein idiotisches Gesicht. Aber weiter geht es nicht. Manchmal auch, er hatte Tachykardien zum Beispiel, schwere Herzanfälle. Ich habe das mit einem Facharzt in Köln mal besprochen. Der sagte, haben Sie Todesangst? Dann fiel der aus dem Bett, der hatte ein schwer krankes Herz, der ist ja auch am Herzinfarkt gestorben und hatte Todesangst. Und wenn er sang und Lieder sang und schrieb, war er weit weg von der Todesangst. Das hat er aber alles verleugnet und so weggespielt.
Naja, Sie beschreiben ja auch, wie es eine wirkliche Strategie ist. Also diese Sensibilität, das Mitleid, das Empfinden, was er als Künstler braucht, wie er sich auch dagegen wieder abhärtet. Also wie er ganz bewusst die Kälte sucht,
die Vereisung. Ein empfindliches Herz in einem geschützten Körper. Denn das empfindliche Herz, das empfindsame Herz, das braucht ein Schriftsteller, ein Künstler, um was wahrzunehmen. Aber gleichzeitig wollte er sich eine unglaubliche Härte zulegen, um im Leben durchzukommen. Denn dass er berühmt werden wollte und eine Karriere machen wollte, das wollte er von Anfang an und hat es jedem gesagt und hat es auch knallhart gemacht. Obwohl er sich immer auch unsicher war. Die Unsicherheit hat er aber selten zugegeben. Die Paula Bannholzer, um die er sehr gekämpft hat, hat mir gesagt, als er dann merkte, dass ich auch noch andere Freunde hat, hat er mich in sein Zimmer bestellt, gesagt, die musst du gehen lassen. Du kannst nur bei mir bleiben. Du kannst keine anderen Männer neben mir haben, sozusagen. Und hinterher hat er mir erzählt, ich habe die ganze Zeit Angst gehabt, dass du aufstehst und gehst. Das sind seltene Momente.
Und also er tut auch oft Widersprüchliches gleichzeitig.
Wenige Fragen war ich damals in der Lage, so zu stellen wie heute. Aber eine habe ich doch gestellt. Ich habe die Paula Bannholzer mal gefragt, in einem Anfall von Durchblick 77, haben Sie ihn mal weinen sehen? Da sagte sie ganz nachdrücklich, weinen? Nein, nein. Nur so hämisch lachen. So sein. Niemals hat ihn jemand weinen sehen. Was ist das für ein Mensch?
Ja, aber das erzählt unglaublich viel. Also ich finde auch die Fragen von Ihnen in dem Film zeigen einfach, wie Sie die Leute öffnen für so ganz andere Einblicke. Auch zum Beispiel erfahren wir, dass er Gebiss getragen hat. Das erzählt natürlich auch eine ganze, also hat sich alle Zähne ziehen lassen sehr früh. Auch das erzählt ja
etwas. Es ist ja vernünftig, wenn man Angst vor dem Zahnarzt hat.
Es ist auch ein Buch über die Arbeitsweise von Brecht, finde ich. Also man erfährt, dass er, wie er gearbeitet hat, dass er außergewöhnlich kritikfähig war, dass Schauspieler die Sätze nicht sprechen wollten, hat er den Text umgeschrieben. Wenn eine Mitarbeiterin den Text abgetippt hat, hat er gesagt, übernimm das, was du gut findest, also eine unglaubliche Offenheit.
Ja.
Wir erfahren nochmal, wie er inszeniert hat, wie er sein episches Theater entwickelt hat. Und mein Eindruck ist, sie versuchen das mit diesem Buch auch in die Gegenwart zu tragen, also diese Arbeitsweise, dieses Brechtsche Denken. Ist das so?
Naja, die sogenannte Verfremdungseffekt. Das heißt, das Brechtsche Theater beruht auf einer Entscheidung, gegen alle Theater eine neue Weise zu spielen, durchzusetzen. Und das hat er geschafft. Als er wiederkam, die Nazis hatten ihm alles genommen, hatte er noch 7 Jahre Zeit. Und er hat in diesen 7 Jahren auch den Pakt mit der DDR-Parteidiktatur deshalb gemacht, um sein Werk noch zu vollenden. Das Distanztheater bedeutet keine Einfühlung, aber die Russen verlangten Einfühlung. Man sollte quasi Mitleid haben. Ich habe Hamlet erlebt, ich habe den König Lear erlebt. Und Brecht fand das furchtbar fürs Theater. Die Leute sollten da sitzen und der Roland Barth, der die Inszenierung von der Mutter Courage 55 in Paris gesehen hat, das war der große internationale Durchbruch für Brecht, schreibt genau die richtigen Sätze. Auf der Bühne sehen wir die Courage gefangen in dem Glauben, sie braucht den Krieg, um Geschäfte zu machen. Wir sitzen draußen und es wird so in Distanz zu uns gespielt, keine Einfühlung, dass wir sehen, sie irrt sich furchtbar. Wir, die wir das auch manchmal glauben, können uns jetzt lernend distanzieren. Wir lernen, man kann mit dem Krieg keine Geschäfte machen. Man ist immer der Gelackmeierte. Nur die Großen machen mit dem Krieg Geschäfte. Und dieses Distanztheater mochte die DDR überhaupt nicht. Sie wollten ihn einhegen. Sie wollten die Einfühlung haben. Man sollte quasi den Rollbraten in der ersten Reihe noch riechen und das Wasser läuft im Mund zusammen. Und Brecht fand das alles Quatsch. Er wollte eine Adresse ans Publikum. Er wollte eine Spielweise mit gestischen Szenen, dass das Publikum versteht, was denkt der Schauspieler jetzt. Und diese ganze distanzierte Spielweise hat lange, oder sagen wir so, er wollte mit dem Theater die Welt entwickeln, weiterentwickeln zum Sozialismus hin. Denn in allen Stücken sind die großen Fragen gestellt. Mutter Courage, wie stehst du zum Pazifismus? Der Hofmeister, die Lehrer, denen das Rückgrat gebrochen ist, der kastriert sich ja selber, brechen nun das Rückgrat der Kinder. Und was haben wir davon, den Faschismus? Wem soll was gehören? Der Kreidekreis. Ja. Wem soll das Kind gehören? Die Verantwortung der Wissenschaft, die Atombombe, Galilei. Das sind ja Fragen, die sind anders beantwortet, die aber heute nicht weg sind. Die Fragen müssen wir heute immer wieder beantworten. Er hat die richtigen Fragen gestellt, nur das mochten die nicht sozusagen.
Er hat ja geglaubt an die Diktatur des Proletariats. Er hat geschrieben für die Arbeiter. Ja. Er wurde dann, weil Sie gerade in die DDR schon gesprungen sind, zu dem Kapitel im Westen ganz schnell wahrgenommen, nur noch als kommunistischer Autor, der ein Unrechtssystem seine Stimme leiht. Gleichzeitig hat er ja aber keine Klischeebilder auf die Bühne.
Nein, er war.
Er ist ja auch ziemlich angeeckt in der DDR. Wie würden Sie da seine Rolle beschreiben?
Sie waren nicht zufrieden mit dem, was sie hatten, aber sie wollten nicht verlieren, was sie an ihn hatten, nämlich das Aushängeschild DDR, internationales Theater. Sie haben ihm natürlich im Theater fasziniert, was auf der ganzen Welt einmalig war. Die Assistenten, die ich jetzt noch alle interviewt habe, sie sind jetzt schon fast alle tot in den letzten 9 Jahren. Der Tragelehn lebt noch in Berlin. Die sagten, es war befreites Land. Man konnte auf dieser Insel zwischen Ost und West alles sagen. Brecht, es war gar keine Stasi da. Aber wie sehr das eine Festung war, haben wir gemerkt, als Brecht tot war. Und dann die Eingriffe kamen oder es dann bergab ging. Das heißt, er hat sich eine Menge getraut. Und sie wollten das nicht. Ich zeige ja einen Brief. Brecht wird nach dem 17. Juni besucht und soll auf Linie gebracht werden. Die haben gedacht, die könnten ihn auf Linie bringen. Er hat durchschaut, dass Ulbricht Pieck, diese verrückten Kolonisatoren, die in ein fremdes Land kamen und das wie Untertanen behandelt hatten und auch den Leuten nichts zutrauten, die kamen als Dogmatiker. Die haben das Dogma, was die Sowjetunion vorgegeben hat, für den Sozialismus durchgezogen. Und Brecht war ganz anderer Meinung. Die Lupe von Marx und Engels, die Durchblicke auf die Gesellschaft blinkt, muss man als Modell benutzen. Und Modelle kann man ändern, wenn die Wirklichkeit nicht passt. Und die waren natürlich hinterher, einer, der nicht das Dogma glaubt, ist ein Heretiker, ein Ketzer. Und er galt auch als Trotzkist. Und wie er das alles geschafft hat, damit zu überleben, die verschwanden natürlich normalerweise in der Sowjetunion.
Ja, seine Rolle ist aber trotzdem sehr widersprüchlich. Also Sie beschreiben ja auch noch mal in der DDR der 50er Jahre, wie immer mehr Propaganda passiert, immer mehr Vorschriften, wie dann Menschen verschwinden, man weiß nicht wohin, auch Mitarbeiter von Recht. Also er verschließt da ja schon irgendwo die Augen. Oder wenn er dem 17. Juli zum Beispiel diese Solidaritätsbekundung an die Regierung veröffentlicht,
er schreibt ja die richtigen Sachen nach dem 17. Juni. Am besten die Regierung löst das Volk auf und wählt ein neues. Nur er tut es in die Schublade und veröffentlicht es nicht. Ja. Er hört die Sachen von Chruschtschow, dass Stalin ein Massenmörder ist und dass er alles weiß, dass seine Polly ermordet wurde in Moskau und andere auch, Hunderttausende, Millionen. Und sagt zu seiner Assistentin, die Tränen in den Augen hat, für die eine Welt zusammenbricht, wir können es jetzt nicht veröffentlichen. Auch, oder er legt sich das so dialektisch zurecht, auch der Ausbruch aus der Barbarei kann barbarische Züge haben. Aber dann geht er an den Schreibtisch und schreibt ein böses Gedicht über Stalin, den verdienten Mörder des Volkes, tut es wieder in die Schublade und schließt ab. Es war ja überhaupt ein Glück, dass diese später in der DDR veröffentlicht wurden, auch die Tagebücher, wo was über Stalin steht. Das lag daran, ich weiß nicht, ob die Frau von Werner Hecht hier ist, die war vorhin da, da ist sie ja, dass der Werner, dein Mann, mit den Texten unterm Hemd nach Surkamp, Frankfurt gefahren ist und wenn die das da veröffentlicht haben, musste die DDR nachziehen. Solche Leute hat es ja auch gebraucht. Ne?
Ist ja auch spannend, wie Sie beschreiben, wie er das beides so gegeneinander ausspielt, auch um zu seinem
Theater. Ja, und dann mussten sie es auch veröffentlichen. Ja. Er war ja auch schlau genug, zwei Staaten, Pass Österreich, Geld in der Schweiz, Verlag in Frankfurt, was wollten Sie noch? Er konnte jederzeit ausreisen.
Sie lassen Ihr Buch mit dem Galilei enden, mit dem Wissenschaftler, der die Wahrheit entdeckt und die dann doch verleugnet, um sich vor der Inquisition zu schützen. Genau. Und ich finde es toll, die Frage, die Sie im Film stellen. Deswegen möchte ich sie gerne an Sie zurückgeben. Glauben Sie, dass er wusste, dass er da auch über sich selbst schreibt, diese Parallele?
Ich habe mit Tragelehn, der den Galilei gemacht hat, darüber gesprochen und der neben ihm gesessen hat bei den Proben. Und wir haben die Szene genommen, Charles Laughton hat es gespielt und Charles Laughton hat sein Spiel für Brecht auf Platte gesprochen und ihm nach in die Schweiz geschickt. Und die Platte habe ich und wir haben sie eingespielt. Und er klagt sich an vor seinem Schüler im letzten Akt, er sei feige gewesen. Aus Angst vor der Folter habe er die Wahrheit, die Sonne ist der Mittelpunkt des Kosmos, unseres Planeten und nicht die Erde, was der Papst wollte. Denn Erde ist der Mittelpunkt, Gott hat das so eingerichtet, so steht es in der Bibel. Rom ist Mittelpunkt der Erde, Papst ist Stellvertreter in der Mittelpunkt der Erde. Und das hatte er beweisen können, das stimmt gar nicht. Und dann sagt der Galilei, ich habe geschwiegen, I betrayed my profession, in der englischen Fassung, ich habe meinen Beruf verraten. Und da frage ich Tragelehn, der neben mir sitzt und das sieht, hat er da auch etwas über sich gesprochen? Hat auch Brecht am Ende gewusst, dass er einen Teil seines Berufs verraten hat, indem er den Mund gehalten hat in der Parteidiktatur, wohl wissend, dass viele Schriftsteller deshalb auch da geblieben sind, weil er da blieb. Und hat er ein Vorbild gegeben, wie man in einer Parteidiktatur überlebt, auch für alle anderen. Und was hätte er gemacht? 6 Wochen nach seinem Tod haben sie Ungarn überfallen. Was hätte er da gemacht? Und da sagt er, das genaue Wissen und das künstlerische Wissen sind 2 verschiedene Sachen. Aber er hat es geschrieben. Und diese Frage des Schuld Galileis und das Eingeständnis möglicherweise einer Schuld Brechts an die Nachgeborenen, seid nachsichtig mit mir, muss man immer an das Publikum der nächsten Generation weitergeben. Ich wollte es nicht entscheiden, ich wollte im Film nur zeigen, was ich gefunden habe und keine moralischen Urteile fällen. Auch nicht über die Frauen, die alle nur gut über ihn gesprochen haben. Und am besten hat mir gefallen Regine Lutz, die noch lebte, die ich fragen konnte, haben sie ihn gekannt? Und sie sagte, man konnte unheimlich viel von ihm lernen, wenn man den Verstand hatte, es mitzunehmen. Er hat mich gekannt und zwar sehr gut. Ihn konnte man nicht kennen. Punkt.
Wie kennen Sie ihn jetzt nach dieser Recherche?
Teile der Rückseite des Mondes konnte ich besuchen. Ich habe vieles in dem Film gezeigt, noch mehr im Buch. Man kann da anders vorgehen, dichter an die Figuren ran. Das habe ich das erste Mal so gemacht, dass ich einen Roman geschrieben habe, der mehr Möglichkeiten gibt, die Person zu verstehen und in sie hineinzukriechen. Und das sind Teile. Und der Zuschauer muss es selber, heute Abend läuft es in Arte, für sich realisieren und damit fertig werden.
Sie erinnern uns noch an ein Wandbild, was Brecht viele Jahre seines Lebens begleitet hat, den Zweifler, ein chinesisches Wandbild, der fragt, ist die Arbeit gelungen, die meine Tage verschlungen hat? Mit welchen Gefühlen gehen Sie jetzt raus aus Ihrem großen Brecht-Projekt?
Also wenn ich heute Morgen die FAZ lese, solch ein Lob habe ich in der Zeitung selten bekommen, dann muss es gelungen sein.
Heinrich Grilleur, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke.
Und Sie haben es gerade schon gesagt.
Ja.
Die Doku-Fiktion läuft heute Abend in der ARD zum ersten Mal. Heute Abend auf Arte um 20.15 Uhr und nächste Woche dann in der
ARD.
Am nächsten Mittwoch, 20.15 Uhr. Und das Buch ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Ich wünsche Ihnen viele Zuschauer und gute Besserung. Herr Brilleur ist hier mit einer halben Lungenentzündung noch angereist. Ich freue mich, dass wir heute noch mit ihm sprechen konnten. Herzlichen Dank.
Dankeschön. So, dann machen wir jetzt was?
Genau. Ich mache noch die Ankündigung vom nächsten Gespräch. Mein Kollege Matthias Hügele spricht jetzt hier gleich mit Mohammed Hanif über sein neues Buch Rote Vögel. Also es lohnt sich sehr, hier zu bleiben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Buchmessen-Nachmittag. Auf Wiedersehen.